ich freue mich ganz doll, hier zu sein. Das ist überhaupt nicht irgendwie jetzt ein Opfer, sondern das ist eine totale Freude für mich gewesen. Diese Einladung war voriges Jahr schon mal da. Ich weiß nicht, wer von euch da war. Wer war denn letztes Jahr da? Ja, so doch einige, aber ganz viele neue Gesichter offensichtlich, die mich jetzt noch nicht kennen. Ich bin also mitverantwortlich für den Wächterruf mit Ortwin Schweizer zusammen. Der Wächterruf, wer betet mit von euch im Wächterruf? Mal damit ich so ein bisschen, gut, machen wir mal umgekehrt. Wer kennt den Wächterruf jetzt nicht? Es sind doch eine ganze Menge. Ihr werdet heute noch einen Film über den Wächterruf zum Schluss sehen, wo ihr dann auch mehr in dem Film noch erfahrt, was das ist, dieses Gebetsnetz über ganz Deutschland, was seit dem Jahr 2000 existiert und wo wir ununterbrochen ein 24-Stunden-Gebet haben, das von Region zu Region, von Stadt zu Stadt, jeden Tag eine andere Region, andere Städte, die beten anhand eines Gebetsbriefs, der wahrscheinlich auch außen aus liegt, nehme ich an, den man über eine Webseite kriegen kann, den man, also da erzählen wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen mehr drüber. Und der Fokus ist, dass wir wachen über diesem Land im Gebet, besonders für die, die verantwortlich sind in Politik und Gesellschaft. Und deswegen auch heute dieser Gebetstag hier als ein Landesgebetstag. Und ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann, dass ich euch ein paar Hilfen geben kann, um zu verstehen, was bedeutet unsere, was für eine Autorität haben wir eigentlich im Gebet? Und mein erstes Thema wird sein, wie können wir eigentlich mit Christus im eigenen Leben regieren? Es geht um das Regieren heute mit Christus. Das ist ein Aspekt des Lebens mit Christus, aber ein ganz entscheidender Aspekt. Wisst ihr, wie beim Elefanten, da, wenn wir jetzt blind wären und wir würden uns um den Elefanten rumstellen und jeder würde den betasten, dann würde er irgendwie ihn etwas anders beschreiben. Ja, wenn er den Schwanz in der Hand hat, dann, oder die Quaste, das fühlt sich anders an, als wenn man gerade den Stoßzahn anfasst oder als wenn man gerade vorne den Rüssel berührt oder man ist gerade an den Härchen ums Auge vielleicht. So, das heißt, es gibt, unser Gott ist so unglaublich groß. Und auch die Aspekte unseres Lebens mit ihm sind solche unterschiedlichen Aspekte, so vielfältig, dass wir nie sagen können, das ist es und nur das und so muss es sein. Und das möchte ich von vornherein jetzt sagen. Und deswegen werden wir heute aber einen wichtigen Aspekt unseres Lebens mit Gott betrachten, der auch für unser Gebetsleben eben eine ganz große Bedeutung hat. Wenn wir uns das letzte Buch der Bibel angucken, die Offenbarung, da enthüllt uns Gott seine großen Pläne mit dem gesamten Kosmos und mit der Erde. Und im Kapitel ganz zum Schluss, das ist ja immer so, man liest einfach mal, wie es ausgeht, ja, Ende, da heißt es, und ich sah einen neuen Himmel, Kapitel 21, Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und hier in diesem Vers wird uns deutlich, dass Gott eine völlige kosmische Erneuerung plant, nämlich sowohl der Himmel, das ist vielleicht jetzt für euch auch nochmal, was, der Himmel wird auch neu gemacht, als auch die Erde werden völlig neu gemacht. Im Hebräischen gibt es nicht die Einzahl Himmel, sondern es heißt Shamayim, also es gibt mehrere Dimensionen des Himmels. Und im Vers 5 von Kapitel 21 heißt es dann, siehe, ich mache alles neu. Und er hat ja mit dem Neumachen bei uns jetzt schon angefangen. Denn die Bibel sagt ja, wir sind schon ein neuer Mensch geworden, wenn wir Christus gehören. Aber das Interessante ist, es bleibt gar nicht bei diesem neuen Menschen, sondern, und jetzt wird's spannend, vielleicht gehe ich jetzt ein bisschen gegen eure liebgewonnenen Vorstellungen. Er macht nämlich für den neuen Menschen nicht einen neuen Himmel, sondern eine neue Erde. Und sein Ziel ist es dann, bei den Menschen zu wohnen, und zwar auf der Erde zu wohnen. Es heißt nämlich in Vers 21, Vers 3, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Das himmlische Jerusalem bleibt nicht im Himmel. Es kommt auf die erneuerte Erde. Und wer ist das himmlische Jerusalem? Die Bibel sagt, das ist seine Gemeinde. Und in der Mitte dieser Gemeinde wohnt Christus, regiert er auf der erneuerten Erde. Die Frage ist, was werden wir denn dort machen? Das ist ja immer so eine Frage. Es hat mich, ehrlich mal, das hat mich richtig geschockt. Da kam mal eine junge Frau zu mir, eine gestandene Lobpreisleiterin, und die sagte, weißt du, ich habe so eine Angst. Ich will eigentlich gar nicht in den Himmel. Ich weiß überhaupt nicht, was ich da machen soll. Und sie hat sich das, sie konnte sich nicht vorstellen. Was bedeutet es, im Himmel nachher zu sein mit Christus? Also erstens ist ja das Interessante, wir werden offensichtlich auf einer erneuerten Erde nachher sein. Wir bleiben gar nicht da in dem, was wir uns unter Himmel vorstellen. Himmel wird nämlich auf der Erde dann sein. Das ist ja ganz spannend. Das ist also irgendwie gar keine unterschiedlichen Ebenen in diesem Sinne, so getrennt, wie wir uns das vorstellen. Und jetzt sagt die Bibel, was machen wir denn dort dann? Und da heißt es in Offenbarung, Kapitel 22, Vers 5, und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen keiner Leuchter und nicht des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie alle erleuchten. Und jetzt kommt's, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werden regieren. Nicht, sie sitzen auf der Wolke und singen Halleluja. Sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist unsere endgültige Bestimmung und Berufung, mit Christus zu regieren. Und über diese Bestimmung lesen wir schon vorher im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 17. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, der eine, das war Adam, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, nämlich wir, um wie viel mehr werden die herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Und dieser Vers spricht von einem Herrschaftswechsel, von einem Regierungswechsel. Es geht nämlich bei Gott ganz zentral um diese Frage, wer regiert? Der Mensch war nämlich von Anfang an dazu geschaffen, über die Erde zu regieren. Und im 1. Mose 1,28 heißt es, Gott segnete sie, sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht, regiert über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, über das Vieh, über alles Getier, das auf Erden kriecht. Es gab eine Bestimmung zu regieren, nicht gewaltsam zu unterdrücken, das verstehen wir ja oft unter Herrschen. Regieren, das gucken wir uns noch an, was bedeutet denn das? Also wir müssen erstmal auch bestimmte Bilder oft von, die mit Worten verbunden sind, aus dem Kopf kriegen. Durch die Sünde aber verlor der Mensch die Fähigkeit, uneingeschränkt zu regieren über die Erde. Am Anfang, als kurz nachdem Kain und Abel nachdem Adam und Eva gesündigt hatten und dann die nächste Generation kam, das redet Gott zu Kain und er sagt, bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor deiner Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Und das hat er nicht mehr fertiggebracht. Der konnte nicht mehr über die Sünde herrschen. Er hatte diese Kraft nicht mehr. Ihr wisst, er hat dann gesündigt. Er hat seinen Bruder umgebracht. Gott hat ihn vorher gewarnt und sagt, pass mal auf, nach dir hat die Sünde hier verlangen. Es ist eigentlich deine Aufgabe zu herrschen. Regiere du darüber. Nimm du darüber Autorität. Das konnte er aber nicht mehr. Er ist in diese Herrschaftsposition. Ich denke, er hätte von Gott her, hat Gott ihn angesprochen und sah, nimm mal, du hast immer noch eine Autorität, nimm die. Aber in ihm war, er hat das nicht begriffen, dass er eigentlich noch eine Kraft gehabt hätte, darüber zu herrschen. Und er hat es nicht getan. Kain war nicht stark genug, um über die Sünde selber zu herrschen. Und das ist ja auch unser Problem ganz oft. Und der Römerbrief sagt uns, dass es eben dem Menschen gar nicht gelungen ist mehr, alleine über die Sünde zu herrschen. Im Gegenteil, jetzt kam eben dieser Herrschaftswechsel und ihr seht, es gibt auf der Erde im Geist keinen neutralen Raum. Es geht immer um Herrschaft. Entweder herrscht die eine Macht oder es herrscht die andere Macht. Entweder herrscht Christus über uns oder die Sünde herrscht über uns und damit auch der Feind. Es gibt aber keinen neutralen Raum, weil es geht ganz zentral bei Gott in unserer Berufung um Herrschaft. Üben wir sie nicht aus, herrscht jemand anders. Und deswegen heißt es eben im Römerbrief, die Sünde herrschte über uns. Und mit dem Tod Jesu ist aber eigentlich diese Macht, nicht nur eigentlich, sondern sie ist gebrochen. Und wir sind auch wieder in diesen Stand versetzt, dass wir jetzt genau das tun, wozu wir immer schon, und das ist keine neue Berufung, das ist der Schöpfungsplan Gottes gewesen mit dem Menschen. Nämlich zu regieren im Leben. Und dazu hilft uns jetzt eben der Heilige Geist. Und da heißt es in Römer 5, Vers 17, was wir vorhin eben hatten, nachdem eben die Sünde geherrscht hat, durch den Tod auch, werden jetzt die Menschen, die erlöst und befreit sind, im Leben, und zwar schon jetzt hier, denn wir sind ja lebendig gemacht worden, wir sind nicht mehr im Tod. Deswegen sind wir ab sofort auch in den Stand versetzt worden, in unserem Leben zu herrschen und mit Christus zusammen zu herrschen. Das gucken wir uns jetzt an. Durch die Erlösung wird also diese ganze Kraft zu herrschen wiederhergestellt. Bei Gott geht es immer um die Wiederherstellung. Und deswegen müsst ihr euch auch nicht wundern. Deswegen gibt es nachher einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn Gott gibt doch nicht einfach seine Pläne aus, sagt, das war's mal. Er hatte immer für den Menschen vorgesehen, dass er über die Erde regieren soll. Und zwar von vornherein mit ihm zusammen. So war es ja auch am Anfang. Gott hat ja den Menschen dann nicht abgesetzt und sagt, nun mach mal, ja, sondern sie hatten Gemeinschaft, sie waren zusammen, sie hatten Gemeinschaft auf der Erde. Es wird alles durch Christus wiederhergestellt, aber auf einer ganz, und das ist die Herrlichkeit Gottes, auf einer ganz neuen, herrlich, viel herrlicheren Ebene. Der Feind hat nie irgendwie, kann er was zerstören. Gott macht eben aus unseren Sünden Gold. Ja? Also das ist ja dieses, wir können ja im Grunde genommen, hat der Feind ja nie irgendwie einen Sieg. Wenn wir zu Christus kommen, dann sagt er, dass ich verwandle das, was bei dir, was du an Sünde hattest, ich mache daraus Gold. Ja? Also das ist diese Ebene, dass Gott daraus plötzlich noch etwas viel Herrlicheres macht, als es am Anfang war. Und der Feind dachte, jetzt zerstöre ich das alles und das war's. Nichts. Es wird alles nur viel herrlicher wiederhergestellt. Gott hat uns also, und in Römer 6,14 heißt es eben, die Sünde wird über euch nicht herrschen können. Das ist ja das, was Paulus ganz deutlich sagt. Sie hat ihre Kraft verloren. Sie hat gar keine Macht eigentlich mehr. Eigentlich darf sie gar nicht mehr herrschen. Sie ist ihrer Kraft beraubt. Aber wenn es geht um den Wechsel. Wenn ich nicht anfange zu herrschen, dann herrscht immer noch jemand anders. Gott hat uns durch die Erlösung und Verbindung mit Christus also zu Mitherrschern gemacht. Er hat nicht gesagt, so, ich trete jetzt ab und jetzt machst du das, sondern wir sind Mitherrscher. Deswegen werden wir auch Könige genannt. Aber so ein menschlicher König wie ich, Königin wie ich, habe noch Durst und ich bräuchte jetzt mal irgendwie ein Glas Wasser. In Offenbarung 1, 5 bis 6 heißt es, ihm, der uns liebt und erlöst hat von unseren Sünden, also diese Herrschaft ist jetzt beseitigt mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre, Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also ein König ist ein Regent, einer, der Regierung ausübt. Jesus Christus, der von Gott zum Herrn über alles gemacht wird und der jetzt Herr über alles ist, dem ist ja gegeben, sagt er, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Aber was macht er mit dieser Macht? Er teilt jetzt seine Macht mit uns. Er macht uns zu Mitregenten, zu Königen. Er ist König. Wir sind auch Könige, damit wir mit ihm zusammen regieren. Er teilt also seine Macht mit uns. Das ist unser demütiger Gott. Ganz anders als die Herrscher auf der Erde. Alles wollen sie alleine. Meine Macht. Ich, nur ich herrsche. Und alle anderen werden vom Thron gestoßen. Gott ist immer genau umgekehrt. Dieser demütige Gott, der sagt, ich will gar nicht alleine herrschen, finde ich langweilig. Ich möchte meine Macht teilen. Ich möchte, das ist mein Plan, ich will mit Könige, mit Regenten haben und ich will meine Macht teilen. Ich muss das nicht festhalten, von Jesus heißt es schon, er hat seine Herrlichkeit nicht festgehalten, wie so ein Raub, so, damit mir das niemand nimmt. Er hat es abgelegt, Gott hat ihn wieder erhöht und jetzt sagt Christus, ich will nicht alleine regieren. Und in Epheser 2, 4 bis 6 heißt es, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt, und jetzt kommt es, und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Mit eingesetzt. Das heißt also, Christus ist eingesetzt als König aller Könige, als Herr aller Herren. Es ist alles unter seine Füße getan. Und jetzt heißt es hier, wir sind mit eingesetzt. Danke. In diese unvergleichbar hohe Stellung, die wir in Christus anbeten, hat er uns mit hineingenommen. Das ist erstmal etwas, was unser Verständnis von uns selber ziemlich herausfordert. Ich gebe euch heute so eine, ich bin davon überzeugt, dass es für manche Leute eine extreme Dehnung ist, was ich heute lehre. Ich gebe euch deswegen auch eben all die Bibelstellen, hört es euch in Ruhe noch an. Das ist etwas, was ich in meinem Leben über Jahre und Jahrzehnte durchprobiert habe, was ich weitergebe. Das ist nicht so schnell, dass man in dieses Verständnis so plupp macht und jetzt habe ich es und jetzt weiß ich es. Sondern es ist etwas, und wir werden gleich sehen, wie wachse ich da hinein. Es ist etwas, wo man hineinwachsen muss. Und deswegen macht jetzt euren Verstand sozusagen nicht zu, weil es euch vielleicht gerade ein bisschen überfordert, weil es euch nicht genau an dem Punkt abholt, wo ihr im Moment seid. Nehmt es in dem Sinne auf, dass der Heilige Geist ist unser Lehrer und er sagt, er lehrt uns dann persönlich. Aber manchmal brauchen wir erstmal was, was der Heilige Geist dann nimmt, um uns nochmal persönlich zu erklären, was bedeutet das jetzt für dich. So, wenn es nämlich jetzt also tatsächlich unsere Aufgabe ist zu regieren, dann müssen wir das doch lernen. Denn im geistlichen Leben ist es genauso wie im natürlichen Leben. Wenn ich jetzt als Königssohn geboren werde, also menschlich, dann habe ich ja alle Rechte zu regieren. Ich bin im Grunde genommen ein Königskind, eben von vornherein. Aber niemand wird doch von dem Baby verlangen, dass es die Kunst des Regierens beherrscht. Das ist Unsinn. Das heißt also, eine Berufung zu regieren ist nicht gleichzusetzen mit ich weiß, wie ich es mache und ich bin in der Lage, diese Regierung auch schon so auszuüben, wie ein König, der trainiert ist, der geschult ist, der darin gelehrt worden ist, wie übe ich das Amt eines Regenten aus, dass man das kann man nicht von vornherein und das erwartet auch niemand. Denn Regieren lernen gehört zum Erwachsenwerden und es gehört auch zum Erwachsenwerden in Christus. Und deshalb sagt auch die Bibel, dass wir nicht immer unmündige Kinder sein sollen. Vielleicht versteht ihr das jetzt, warum das Gott so wichtig ist, dass wir nicht immer unmündige Kinder sind. Das ist die Aufgabe von den Aposteln, von den Hirten, von den Lehrern und Propheten, sagt die Bibel, uns, die einzelnen Gläubigen, zuzurüsten mit dem einen Ziel, dass wir alle, heißt es, in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zu einer vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selber ist, in seiner ganzen Fülle. Ja, also da ist ein Lehrauftrag, da muss was gelernt werden, da muss ein Erwachsenwerden stattfinden im gesamten Leib Jesu. Und wenn wir so weltweit gucken, dann wissen wir, dass wir da an unterschiedlichen Stellen sind im Erwachsenwerden, würde ich mal so sagen. Der Heilige Geist hat sich aber vorgenommen, dass er das mit uns allen gemeinsam schafft, weil wir ein Leib sind. So, also ich muss es lernen. Worüber sollen wir denn nun eigentlich regieren? Ich muss noch dazu sagen, natürlich regieren wir, das habt ihr jetzt vielleicht doch gesehen, wir regieren natürlich nicht alleine und nicht aus irgendeiner eigenen Vorstellung heraus. Denn Christus ist lebendig in mir und in dir und er will also mit dir, nicht ohne dich, sondern mit dir will er regieren und seine Herrschaft auf der Erde zum Ausdruck bringen. Und was er uns dafür gibt, ist die Vollmacht. Und das griechische Wort, das kennt ihr wahrscheinlich, Exousia, das bedeutet, er gibt die Autorität, damit ich über etwas mit Kraft herrsche. Und diese Vollmacht ist, über den Feind und über seine Werke zu herrschen. Und der Satan hat ja auch Kraft, das wissen wir, aber wir haben eben von dem Allerhöchsten Autorität und Kraft bekommen, um über diese Art von Kraft und Macht zu regieren. Und regieren ist nicht irgendwie jemanden anbrüllen, das ist nicht irgendwie sich aufpumpen oder sowas. Kommen wir noch drauf. Die erste Ebene, wo ich das lerne, ist, ich muss erst mal lernen, und jetzt geht es ans Eingemachte, ich muss nämlich erst mal lernen, über mein eigenes kleines Leben zu regieren. Deswegen ist nämlich der erste Ort, und Gott ist doch wirklich barmherzig, ja? Also, das ist der erste Ort, in dem seine Herrschaft zum Ausdruck kommen soll, ist nämlich die Regierung über mein eigenes Leben. Und das ist doch genau der Ort, an dem sich nämlich der Herrschaftswechsel ja schon eigentlich von Christus her vollzogen hat. Aber da will eben der Feind weiter regieren. Vorher hat die Sünde über uns geherrscht, sagt die Bibel. Ja? Und so schnell gibt der seine Herrschaft nicht einfach ab. Weil der will mal sehen, wie ist denn das nur? Begreifen die überhaupt, dass sie frei sind und herrschen können? Und natürlich ist doch ganz logisch, wenn ich Interesse habe, meine Herrschaft zu behalten, werde ich doch alles tun, um denjenigen, der sie mir streitig machen könnte, einzureden, ah, du bist doch gar nichts, du hast überhaupt keine Macht und was willst du denn und guck mal ich. Und werde also alles versuchen, um denjenigen einzuschüchtern und mich immer noch größer und größer zu machen, damit er gar nicht auf die Idee kommt. Er hätte irgendwas zu sagen. So, aber mein Leben gehört mir ja gar nicht mehr selber. Christus, habe ich ja mal in meiner Bekehrung gesagt, Christus soll jetzt über mein Leben herrschen. Und deswegen ist Bekehrung nicht irgendwas, was ich irgendwie mal so sage, ja Herr, du bist gut oder sowas und vergib mir meine Sünde. Es ist nur so ein Teil. Das Entscheidende einer Bekehrung ist der Herrschaftswechsel. Dass ich sage, ich bin nicht mehr derjenige, der auch durch mein Ego letztendlich auf dem Thron sitzt und dem Feind letztendlich die Zügel gebe und sage, du darfst regieren durch mein Leben, sondern ich entscheide mich, nein, Christus soll über mich herrschen. Na toll, jetzt habe ich mal dieses Statement gemacht. Aber wie tut er denn das? Jetzt wieder los. Jetzt brauche ich erstmal wieder Hilfe. Zu viel Temperament hier. Okay. Hört man was? Ja. Okay. So, wie tut er das? Gebraucht mich Christus jetzt als eine Marionette? Ist er jetzt derjenige, der die Fäden zieht? Nein. Er lehrt mich, wie ich Herrschaft und Verantwortung über mein eigenes Leben übernehme. Und er lehrt mich durch seinen Geist und sein Wort, wie ich es ganz und gar an seinem Willen ausrichte. Und deswegen beginnt das Erlernen von Regieren ganz konkret in meinem eigenen Leben. Und das ist ein Bereich, den wir gerne übersehen. Ich will aber bei diesem Bereich erstmal bleiben, weil wir nämlich sonst nicht in der Lage sind, die Autorität, die uns Jesus gibt, so auszuüben, dass wir auch geschützt sind. Ja, ich kann also, es tut mir leid, aber es gibt einfach Leute, die denken, sie können gegen alles und jeden und über alles und sie haben ja Autorität im Namen Jesus. Ja, toll, aber wenn ich nicht gelernt habe, in meinem eigenen Leben zu herrschen, dann herrscht ja immer noch jemand anders über mich. Und dann bin ich einfach total ungeschützt. Und das ist sehr unweise. So, was ist eigentlich, was kennzeichnet Regieren eigentlich aus? Und wisst ihr, dass das klare Kennzeichen eines Regenten ist, er trifft Entscheidungen. Er muss nämlich gar nichts tun, sondern er entscheidet, was er tun will. Er trifft täglich viele Entscheidungen. Wenn jemand ein wahrer Herrscher ist, kann er zu nichts gezwungen werden. Sonst ist er nicht Herr. Ein Herrscher bestimmt, wo es lang gehen soll in seinem Königreich. Dazu stellt er Gesetze auf und er sorgt auch dafür, dass sie durchgesetzt werden. Er braucht also die Kraft, es durchzusetzen und deswegen hat uns Christus nicht nur Autorität gegeben, eben sondern auch die Kraft des Heiligen Geistes. Was sind eigentlich Herrschaftsbereiche in unserem Leben, über die wir Entscheidungen treffen müssen? Und das ist jetzt wirklich das, was ich euch sehr ans Herz legen will. Merkt euch, regieren bedeutet entscheiden, wo es lang geht. Und es gibt mehrere große Bereiche in unserem Leben, über die wir gemeinsam mit Christus herrschen lernen. Das sind unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser Wollen, unser Reden und unser Sehen. Und daraus folgen natürlich dann bestimmte Handlungen. Unsere Gedanken, ich komme jetzt auf die einzelnen Punkte dann nochmal, ja, die führe ich noch ein bisschen aus. Unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser Wollen, unser Reden, unser Sehen. Über das Denken. Welche Gedanken denke ich? lasse ich zu, dass es mich denkt, oder entscheide ich, worauf will ich mein Denken ausrichten? Unsere Gedanken brauchen die Reinigung durch das Wort Gottes. Denn wir denken ganz, ganz viel und da beginnt es. Metanoia heißt, Buße heißt, ich denke um. Und zwar nicht einfach irgendwie, sondern es ist eine Entscheidung. Wie Buße, es ist eine Entscheidung. Ich denke anders um. Und wir denken ganz vieles, was einfach nur Lüge ist. Und das hindert uns daran, wirklich zu regieren in dem eigenen Leben. Zum Beispiel gibt es diesen Satz, den ganz viele von euch sicherlich immer wieder denken, ich muss dies und jenes tun. Klammer auf, aber eigentlich habe ich gar keine Lust dazu. Ich kann aber gar nicht anders, ich muss es ja tun. Das ist einer der ganz großen Lügensätze. Christus hat mich frei gemacht. Freiheit bedeutet, ich habe die absolute Freiheit, etwas zu wollen oder nicht zu wollen. Und niemand kann mich zwingen. Wenn ich nicht will, dann tue ich es auch nicht. Ich muss nicht essen, wenn ich es nicht will. Ich muss gar nichts. Ich kann mich immer anders entscheiden, aber es hat einen Preis. Jede Entscheidung, die ich treffe, hat einen Preis. Und derjenige, der nicht im Leben regiert, versteckt sich hinter dem ich muss. Er gibt einfach nicht zu, dass er nicht bereit ist, den Preis für seine Entscheidung zu bezahlen. Ich muss auch nicht arbeiten. Ich will es aber, weil ich Geld verdienen will. Ich will es. Es zwingt mich keiner. Es zwingt euch keiner. Und ehrlich gesagt, das ist einer der größten und schlimmsten Lügensätze, die wir haben. Und deswegen will ich den mal so ganz deutlich hochheben. Ich entscheide mich, Dinge zu tun oder ich entscheide mich, sie nicht zu tun, weil ich habe bestimmte Bedürfnisse. Ich entscheide mich zu essen, weil mein Körper das braucht. Ich kann mich aber auch entscheiden, eine Zeit lang nichts zu essen. Und irgendwann wird ein Punkt kommen, wo ich dann die Entscheidung treffen muss, sterbe ich jetzt oder sorge ich für meinen Körper? Aber es gibt Leute, die hungern sich zu Tode. Und wie können sie das tun, weil sie sich entscheiden, das zu tun? Ja. Es gibt nichts, was mich wirklich zwingen kann, wenn ich in Christus bin. Entweder wir sind frei oder wir sind nicht frei. Und die Freiheit ist eine Freiheit des Wollens. Es hat alles seinen Preis. Deswegen sagt der Gott auch immer, überlege dir, wenn du was tun willst, was ist der Preis? Ein ganz schlimmer Satz ist auch der, ich sollte. Ist auch so ein Gedanke. Ich sollte eigentlich viel frömmer sein, ich sollte eigentlich viel mehr beten, ich sollte eigentlich viel mehr Gott lieben, ich sollte und ich sollte und ich sollte. Und das ist ein Satz, mit dem kann Gott nichts anfangen, weil er überhaupt keine Veränderung bringt. Du bist in einer bestimmten Situation, sag ihm, entweder ich will das nicht oder ich will, hilf mir, dass ich da weiterkomme. Aber dieses Ich sollte anders sein, da verstecken wir uns wieder hinter einer schönen Vorstellung, wie wir gerne sein wollten, aber nicht sind. Und hindern eine Veränderung. Regieren bedeutet aber einfach mal Entscheidungen treffen. Und dass ich sage, okay, Gott, irgendwie bin ich im Moment nicht zufrieden mit meinem Gebetsleben. Ich möchte irgendwie weiterkommen. Jetzt überlege ich mir, wie kann ich jetzt weiterkommen? Was ist eine Möglichkeit? Und da kann ich mit Gott überlegen, kann ich das jetzt schaffen, dass ich einfach mehr Zeit mit dir verbringe? Zeig mir das mal, hilf mir das mal. Das will ich. Nicht das sollte ich, sondern das will ich. Und jetzt überlege ich mir konkrete Schritte, wie kann ich da hinkommen? Na, vielleicht stehe ich 10 Minuten früher auf. Haben wir schon mal 10 Minuten. Und so überlege ich mir, wie kann ich dahin kommen, wohin ich hinkommen will und wohin mir der Heilige Geist auch aufzeigt. Guck mal, das ist eigentlich ein Ziel. Da möchte ich gerne dich haben. Der Verstand, den wir haben, gerade in Deutschland, ist ganz oft für den Heiligen Geist eine unglaubliche Blockade, weil wir erlauben nicht, dass der Heilige Geist wirklich die Gedanken auch ein Stück, dass diese Kontrolle, die wir durch unser Denken ausüben, wegfällt. Und das ist etwas, was Gott letztens auch in meinem Leben ganz deutlich aufgezeigt hat. Er hat gesagt, dein Verstand, das ist mein extremes Hindernis. Du versuchst damit dein Leben zu kontrollieren. Aber der Verstand gehört zum lebendigen Opfer. Und in 2. Korinther 10, Vers 5 heißt es, wir nehmen jeden gefangenen Gedanken unter den Gehorsam zu Christus. Nicht Gott. Wir nehmen ihn gefangen oder wir nehmen ihn eben nicht gefangen unter den Gehorsam zu Christus. Ist ein bisschen anstrengend, sage ich euch. Ja? Das Regieren ist anstrengend am Anfang, weil ich muss plötzlich Entscheidungen treffen. Das ist nicht so einfach, ganz ehrlich. Und das ist auch was, was einen herausfordert. Und plötzlich muss ich Verantwortung nehmen für meine Entscheidung. Jede Entscheidung, die ich treffe, bedeutet auch, ich habe eine Verantwortung. Und wenn ich keine treffe, dann ist ja immer irgendjemand anders schuld. Dann hat Gott entweder nicht genug getan in meinem Leben und der Heilige Geist hat es wieder nicht geschafft. Oder eben irgendjemand ist dann immer schuld, ich nicht, weil ich habe ja gar nicht erst Verantwortung genommen dafür. Ganz toll. Ja, ja, das ist es, was dahinter steckt. Wir sind alle gleich. Wir kommen alle die gleichen Wege lang. Glaubt man nicht, dass einer von uns da an diesem Weg nicht vorbeikäme. Wir würden uns alle am liebsten verstecken. Wir würden am liebsten überhaupt keine Verantwortung übernehmen. Und am liebsten hätten wir das immer, dass irgendjemand anders für uns trägt und die Verantwortung für unser Leben übernimmt. Das ist einfach bequemer. Wir sind doch alle so. Jeder will doch irgendwie das mal ein bisschen easy haben und einfach entspannen. Und da soll ich ständig irgendwelche Entscheidungen treffen, ist das anstrengend. Ja? Es ist anstrengend. Am Anfang ist es anstrengend. Alles, was wir neu lernen, ist anstrengend. Aber nach einer Weile wird es irgendwie auch leicht, weil es ein Lebensstil dann. Und das ist das, was passiert. Und das Letzte, was Gedanken anbelangt, ist natürlich Sorgen. Ja? Ich meine, Jesus sagt es doch auch. Ich muss mich überhaupt nicht sorgen. Ja? Ich kann stattdessen danken, ich kann glauben. Das ist eine Entscheidung. Und in einem, Gott hat mich mal davon überführt, in einem Lied, ich las dann, da hieß es dann, lasst das stolze Sorgen, lobet ihn mit Danken. Uff, habe ich gedacht, eieiei. Das ist ja Stolz. Ja, da ist wieder so dieses eigene. Ja? Ne, ich mach mir Gedanken. Ja, natürlich. Und kannst du machen. Kannst dich sorgen, von morgens bis abends. Glaub doch nicht, dass Gott dir das wegnimmt. Das ist deine Entscheidung, ob du dich sorgst oder nicht sorgst. Ja, Jesus hat ganz klar gesagt, warum sorgt ihr euch denn? Ja? Es gibt überhaupt keinen Grund, sich zu sorgen. Aber du kannst es tun, wenn du willst, sorge dich. Ja. Ich bin heute bestimmt nicht euer Lieblingssprecher. Macht nichts. Aber wisst ihr, die Wahrheit macht einfach frei. Und es ist einfach total entspannend, wenn wir darüber lachen können und sagen können, meine Güte, ist da jeder von uns ist so. Ja? Glaubt ihr nicht, dass ich da irgendwo auf einem anderen Weg wäre als ihr? Wir sind alle auf dem gleichen Weg. Aber wir lernen zu regieren. Und wir müssen ein bisschen begreifen, was es bedeutet zu regieren. Ja? So, und da beginnt es beim Denken. Da geht alles los. So, jetzt kommen die Gefühle. Wie kann ich denn über meine Gefühle herrschen? Uiuiui. Ja? Jetzt sage ich euch was. Ganz viele von unseren Gefühlen haben damit zu tun, was wir gerade denken. Wenn ich zum Beispiel jemanden, den ich kenne, der geht an mir vorbei, ohne mich zu grüßen, dann habe ich doch die Wahl, was ich über ihn denke. Ich kann ja denken, er oder sie mag mich nicht. Die hat was gegen mich. So, und jetzt ganz ehrlich, wenn ich so denke, hat das sofort einen Einfluss auf meine Gefühle. Ich bin doch nicht fröhlich bei dem Gedanken. Ich fühle mich verunsichert, es geht mir gar nicht gut. Ja? Und viele Menschen sagen auch eben, ich fühle mich abgelehnt. Und ich will mal auch gegen diese große Lüge gehen. Es ist ein Gedanke. Es ist kein Gefühl. Wir sagen immer, das ist ein Gefühl. Der erste Gedanke ist, ich bin nicht geliebt und deswegen fühle ich mich. Natürlich habe ich ein Gefühl, aber das ist nicht das Primäre. Wenn ihr mal achten würdet darauf, was ist euer Gedanke, dann würdet ihr merken, ich denke, der andere hat irgendwas gegen mich. Ich denke, Gott hat was gegen mich. Ich denke, da ist irgendwie eine Gefahr für mich, ja. Das heißt, ich interpretiere einfach eine Situation, weil ich sie nicht anders verstehen kann. Das ist eines unserer großen Probleme. Und wir denken immer irgendwas über irgendwelche Situationen, aber wir denken oft nicht die Wahrheit. Ja? Ich kann ja auch über den anderen denken, der hat ja vielleicht gerade eine Not. Der ist irgendwie mit sich selber gerade beschäftigt. Der braucht vielleicht meine Hilfe. Und dieser Gedanke würde was ganz anderes an Gefühlen mir auslösen. Ich würde sofort irgendwie Mitleid mit dem empfinden, würde hingehen und würde sagen, du geht's dir heute nicht gut, ist was oder so. Ja. Und leider haben wir im Deutschen zwar diese schönen Wörter, ich fühle, das sind aber ganz oft überhaupt keine wirklichen, echten Gefühle. Es sind nur Denkgefühle, weil wir einfach nicht auf unser Denken achten. Und ein ganz, ganz schlimmes Denkgefühl für das Glaubensleben ist dieses Gefühl, ich bin wertlos. Es ist ein Gedanke. Ich habe keinen Wert. Und wenn ich so denke, fühle ich mich absolut bescheuert. Jeder von uns, ja? Dann fühle ich mich wertlos. Es ist aber gar kein primäres Gefühl. Das kommt nur daher, weil ich eine bestimmte Sache für wahr halte, die nicht stimmt. Wir haben alle Wert bei Gott. Ja? Wenn du also dich wertlos fühlst, achte mal drauf, was du gerade denkst über den anderen, über Gott. Wir können uns nicht wertlos fühlen, wenn wir denken, Gott liebt mich. Das geht nicht. Wenn ich Gott lobe und sage, Mann, wie toll und ich bin dein Kind und du hast mich lieb und wie wunderbar ist das und du bist für mich gestorben und du hast alles getan. Jo, mein Herz fängt an sich zu freuen. Und ja. So, wenn ich also lernen will, ich kann mit Gott drüber reden und sagen, sag mal, was denkst du denn über mich? Ich habe hier komische Gedanken. Was denkst du eigentlich über mich, ja? Der wird mir ganz andere Dinge sagen, als ich gerade denke. Ja? Wenn ich also lernen will, über viele dieser, das sind die Gefühle, über die wir regieren können. Wir können nicht über Gefühle regieren, die echte, tiefe Bedürfnisse sind. Ja? Ich sage, das sind diese Denkgefühle, die haben wirklich was mit unserem Denken zu tun. Aber okay, wenn ich das Gefühl Hunger habe, das kommt aus einem echten menschlichen Bedürfnis heraus. Ja? Normalerweise zeigt mir ein echtes, wirkliches Gefühl, zeigt mir an, was ich gerade für ein Bedürfnis habe. Ich habe Angst, ich bin unsicher, ich brauche etwas. Das Bedürfnis, das Gefühl zeigt mir an, guck mal, du brauchst jetzt Schutz. So, hol dir das mal von Gott. Ja? Da zeigt mir was an, was wirklich ist. Aber diese Denkgefühle sind keine wirklichen Gefühle. Die produziere ich mir selber durch meine Lügen, die ich über mich denke. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darauf achten, über diese Dinge kann ich regieren. Ich kann nicht darüber regieren, wenn ich hungrig werde. Das Hungergefühl habe ich. Ich kann mir ein Signal geben und sagen, ist jetzt nicht dran. Ja, ich will jetzt nicht essen, das kann ich entscheiden. Aber das Hungergefühl kriege ich nicht einfach so weg. Es ist ein Anzeichen, du brauchst was. Ja? Und wenn ich auf Toilette muss, habe ich auch ein Gefühl. Ja? Kann ich versuchen, irgendwie in den Griff zu kriegen? Ja, aber es signalisiert mir, du brauchst etwas zu deinem Leben. Das sind die echten Gefühle signalisieren mir immer, ich brauche etwas zu meinem Leben. So, also dieses Denken. Und deswegen so heißt es in Kolosser 3, 1 bis 14, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. So, und jetzt heißt es, was sollen wir denn tun mit unseren Gedanken? Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist. und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. So, jetzt mal ein bisschen kürzer, weil da haben wir wirklich den Schlüssel. Wenn ihr das lernt, im Leben umzusetzen, und wieder sage ich, es ist ein Lernprozess. Meine Güte, ein Muskel wird nicht stark von heute auf morgen. Ich muss das trainieren. Und wir brauchen eine Ermutigung und wir brauchen das. Aber glaubt bloß nicht der Lüge, dass es nicht geht. Es geht. Es ist ein Stückchen Übung und es ist ein Stückchen Anstrengung. Aber alles, was ich eine Weile übe, wird leichter. Und versteckt euch nicht mehr hinter dem, es geht nicht, oder? Ich bin dazu gar nicht berufen. Du bist ein König, eine Königin. Du kannst es sein lassen zu regieren, aber Gott hat dich zum Mitregenten gemacht. Über das Sehen. Ich habe eine Entscheidung, was ich ansehen will. Johannes 3,3 heißt es, wer wiedergeboren ist, er kann das Reich Gottes sehen. Genauso wie wir hören können, können wir auch sehen. Unterschiedlich, wir haben vielleicht unterschiedliche Arten, wie wir was sehen und unterschiedliche Arten, wie wir auch Gott hören. Aber wir können es. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist die Bibelstelle dafür, dass wir es hören können. Und wer wiedergeboren ist, kann das Reich Gottes jetzt sehen. Ohne Wiedergeburt können wir es nicht sehen. Und in Hiob 31,1 heißt es, ich hatte einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht lüstern blicke auf eine Jungfrau. Also wir können entscheiden, auch ein Stück weit, sehe ich mir die ganzen Plakate an, die mich immer anschreien. Manche kann, also ich muss oft als Autofahrerin ja eine Entscheidung treffen, ich kann nicht die Augen zumachen, wenn gerade an so einem Plakat, was einem an der Ampel entgegenschreit, der kann ich nicht. Ich kann mich aber bei vielen, weil ich will schließlich nicht irgendwie blind durch die Gegend fahren, also, aber ich kann mich bei vielen anderen Möglichkeiten entscheiden und sagen, nee, das will ich mir nicht ansehen. Ja? Und in 2. Korinther 4,18 heißt es, unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Das heißt, also dieses, womit beschäftige ich mich innerlich? Ich übe im Moment seit einem Jahr, mache ein richtiges Augentraining, in die unsichtbare Welt hineinzugucken. Naja, es heißt ja irgendwie, sie ist unsichtbar, aber sichtbar ist sie trotzdem. Also ist ja irgendwie muss man das ja erstmal hinkriegen, wie sehe ich das Unsichtbare, ja? Und es ist auch ich habe ein richtiges Übung, ich mache eine richtige Übung. Ich nehme Bibelstellen aus der Offenbarung, die mir etwas erzählen, wie es im Himmel ist, und ich fange an, mir das vorzustellen und erlaube dem Heiligen Geist, mir das weiter aufzuschließen. Das Training mache ich jetzt beinahe ein Dreivierteljahr und ich muss sagen, ich fange an, mehr zu sehen, als ich vorher gesehen habe. Und es ist einfach alles wie in allen Dingen. Wir können uns trainieren. Was sehe ich? Und über das Reden, das wisst ihr selber, Jakobus 3,2, wir verfehlen uns alle mannigfaltig, wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Da ist auch wieder so ein Regierungsmaßstab sozusagen. Wie weit hast du es jetzt schon gelernt, irgendwie in deinem Leben zu regieren? Schaffst du das irgendwie, deine Worte, dass die nicht einfach so rausgehen und du also über den anderen redest, wo eigentlich der Heilige Geist sagt, komm halt den Mund. Schaffst du es, den Mund zu halten oder muss es sozusagen, weil du eine Entscheidung triffst, nö, ich habe jetzt lieber Lust, doch über den anderen zu reden, dann kommt es aus dem Mund heraus. Also wir haben eine Kontrolle und eine Verantwortung auch über das Reden. Und ich sage euch, ein wunderbares tägliches Übungsfeld ist eben auch das Reden. Ja? Da könnt ihr regieren lernen. Ich habe ja die Entscheidung, Gott zu loben oder zu meckern und zu danken oder mich zu beklagen. Ich habe, wie gesagt, jetzt gebe ich euch ein schönes Bild. Mal sehen, ob es klappt. Jetzt hier mit dem Ding hier. Wo drücke ich jetzt drauf? Mal hier. Was sagt er hier? Ihre Lizenz ist abgelaufen, sagt er hier. wie bringe ich denn jetzt hier den, das, was jetzt hier ist, ja, jetzt kommt mein Helfer. Wir hatten das alles so schön geübt, ja, aber irgendwie. Ich hoffe, jetzt kommt bald das Bild von dem Schiedsrichter. Ich habe so ein schönes Schiedsrichterbild da. Gut, der Sommer da. Ihr werdet bald hoffentlich ein schönes Schiedsrichterbild sehen, denn ihr wisst ja, dass ein Fußballspiel ohne einen Schiedsrichter nicht denkbar ist. Jetzt kommt was für die Männer. Wir müssen auch mal so ein Männerbild machen. Aber die Frauen müssen jetzt einfach mal ein bisschen mitdenken fürs Fußball. Wenn nämlich jemand, wer ist denn auf dem Spielfeld meines eigenen Lebens der Schiedsrichter? Wer ist der Schiedsrichter? Ja, ich muss euch enttäuschen, es ist nicht Jesus, ich bin es. Wir sind der Schiedsrichter. Ah, sehr schön, danke. Wisst ihr, ein Schiedsrichter hat nämlich zu entscheiden, ob etwas gemäß den Regeln verläuft. Er kann nicht einfach irgendwas entscheiden. Er kann nicht irgendwie sagen, ach du nicht, aber der darf jetzt oder so. Sondern es gibt Regeln, an die muss sich der Schiedsrichter halten. Ja, wir haben das Wort Gottes richtig. Das sind sozusagen die Regeln, an die ich mich als Schiedsrichter zu halten habe. Aber der Schiedsrichter ist da, um zu entscheiden, ob nach den Regeln gespielt wird. Er stellt die Regeln nicht auf, aber er hat die Autorität, die Regeln durchzusetzen. Und kein Spieler kann die Regeln ungestraft brechen. Wisst ihr, der Schiedsrichter, der diskutiert auch nicht. Ja? Der gibt Anweisungen. Und so ist es mit deinem eigenen Leben. Wenn du als Schiedsrichter jetzt mal die Rolle in deinem eigenen Leben wahrnimmst, dann sagst du selber zu deiner Seele, rote Karte, stopp, meine Seele, was bist du so unruhig in mir? Sei doch wieder zufrieden, denn der Herr tut dir Gutes. Harre auf Gott, meine Seele, lobe den Herrn, meine Seele, genug vom Selbstmitleid. Gott wird das nicht für dich tun. Er hat dich nämlich eingesetzt als Schiedsrichter, Mitregent. Deine Gebete, dass Gott es tun soll, jetzt wäre ich mal wieder ein bisschen provokativ, die zeugen entweder von Unglauben und Unwissen, dass du es bist, oder sie sind eben einfach Faulheit. Ja? Weil es ja viel einfacher ist zu sagen, na Gott, mach doch mal. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum die Bibel sagt, wir sollen einfach bestimmte Dinge in unserem Leben verbieten, dass sie so weiter rumoren. Paulus sagt ganz krass, tötet. Und das ist aktiv. Ich nehme etwas, das nach Gottes Ordnung nämlich nicht leben soll, das Leben weg, weil ich das kann. Und da heißt es in Kolosser 3, 5 bis 14, tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Ihr tötet, nicht Gott. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Denn die Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt, beherrscht. Doch jetzt legt alles ab. Ihr legt ab, nicht Gott. Ihr. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Da haben wir wieder das Reden. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen. Klammer auf. Oder nicht? Den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und habt das neue Gewand angezogen. Klammer auf. Oder liegt's noch darum? Den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Und das geht ja gar nicht alleine. Das geht ja nur, weil ich die Kraft des Heiligen Geistes eben bekomme. Ich habe ja nicht nur die Autorität, sondern ich kriege auch die Kraft. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Denn wer ihr folgt, ist dem Tod ausgeliefert. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes eure selbstsüchtigen Wünsche tötet, ihr macht das, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, da haben wir wieder diese Herrschaft drin, sind Gottes Kinder. Also Fazit, nur wer sich regieren lässt, kann auch selber regieren. Ja, wir haben diese Herrschaftsebenen. Aber es ist nicht so, dass Gott sagt, ich regiere und du gar nicht, sondern ich regiere und du mit mir. Und jetzt versteht ihr vielleicht, wie diese Verhältnisse sind. Der Schiedsrichter regiert auf dem Platz, aber die Regeln hat er nicht aufgestellt. Ja? So, wir regieren auf dem Platz unseres Lebens, die Regeln hat aber Gott aufgestellt. Und die Autorität kommt von Gott. Und die Kraft, das durchzusetzen, kommt von Gott. Jetzt ein Frauenbild. Der Heilige Geist tanzt mit uns den Tanz des Lebens. Er gibt uns die Impulse, wir aber setzen sie um in Drehungen und in Schritte, die wir gelernt haben. Wer in der Tanzschule ist, weiß, dass es am Anfang nicht so mühelos aussieht. Ja? Bis man das gelernt hat, der Mann muss lernen, die richtigen Impulse zu setzen. Und die Frau muss lernen, wie reagiere ich auf den Impuls, und sie lernt bestimmte Drehungen und Schritte, die dann folgen. Und am Anfang ist es ja, geht es nicht so zusammen. Ja? Aber so ist das. Es ist ein ständiges Zusammenwirken von Regieren und Mitregieren. Die Tänzerin muss ja immer noch eigenständige Schritte machen. Und sie muss ihren Körper gut beherrschen. Und damit es dann richtig toll aussieht, dann muss ich richtig was gelernt haben und geübt haben und geübt haben, damit, wenn der Mann nur so ein bisschen mich anfasst, ich genau weiß, aha, jetzt kommt die Drehung und dann gehen wir wieder zusammen und dann wieder auseinander. Und so, ja, ist es ja auch nicht immer nur zusammen, es ist auch dieses Hin und Her, diese Bewegung. So, Fazit, wir kommen zum Ende. Regieren erfordert Anstrengung und viele Menschen bleiben lieber unmündig, weil es ihnen einfach zu anstrengend ist, bewusste Entscheidungen zu treffen. Es ist viel einfacher, passiv zu sein und andere dann dafür verantwortlich zu machen, dass es nicht geht, als das Regieren zu lernen. Aber wie jetzt, wenn wir heute im Gebet, darum geht es, das ist eine Grundlage, wir kommen noch für unsere Autorität im Gebet. Wie kann ich Autorität im Gebet ausüben? Wenn, da lachen doch die himmlische Welt, die dämonische Welt, die lacht mich doch aus und sagt, was willst du denn mit uns machen? Du kannst ja nicht mal dein kleines eigenes Leben, da regierst du ja nicht mal drin. Ja? Also deswegen erfordert das Anstrengung und deswegen ist es wichtig, dass ich das lerne. Und deswegen sagt auch Gott in dem Gleichnis von dem mit dem anvertrauten Funden, da heißt es hier, recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im Geringen treu gewesen bist, gebe ich dir jetzt Regierungsverantwortung. Er kriegt nämlich Macht über 10 Städte. Ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist. Da sagt Gott ganz klar, pass mal auf, du bist treu gewesen, ich gebe dir Regierungsverantwortung über 10 Städte. Und insofern ist das eben dieses, wenn ich im Kleinen nicht geübt habe, wie kann Gott mich, der in über Größeres dann eben setzen. Das geht eben nicht. Ja? Und die größte Autorität, ich weiß nicht, ob euch das klar geworden ist, die größte Autorität, die Gott uns gibt, ist die Autorität, Sünden zu vergeben. Und damit gibt er im Grunde genommen etwas ab von seiner Richtermacht. Und er hat ja allein eigentlich das Recht zu verurteilen. Er ist der höchste Richter und er gibt uns Richtermacht ab. Das hat mich unglaublich getroffen, als ich das letztens gesehen habe. Wenn du nämlich jemand die Sünden vergibst, sind sie wirklich vergeben und Gott wird nicht nochmal das Gerichtsbuch aufschlagen. Und Gott sagt, ich will dir diese Macht geben. Wem du die Sünden vergibst, dem sind sie vergeben. Johannes 20, 22 sagt Jesus, empfangt den Heiligen Geist. 23, wem ihr die Sünden vergebt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Und ihr wisst, als Jesus vor Jesus der Lahme gelegt wurde, da haben die Pharisäer gesagt, und das erste Wort sagt er nicht, du bist geheilt, sondern das erste Wort war, dir sind deine Sünden vergeben. Da haben die Pharisäer gesagt, wer ist denn das, der sich das anmaßt, Sünden zu vergeben? Das kann nur Gott. Ja, das stimmt. Aber da seht ihr diese Demut Gottes. Er will das alles nicht alleine tun. Er will nicht mal alleine richten, sondern er will mit uns das Königreich des Richtens ausüben. Und da heißt es in 1. Korinther 6, 1 bis 3, in Vers 2, wisst ihr denn nicht, dass die zu Gottes Volk gehören, einmal die Welt richten werden? 1. Korinther 6, lest das mal im Zusammenhang, das ist Vers 2, aber lest mal 1 bis 6. Und ich habe euch jetzt diesen Riesenbogen der Dimensionen aufgezeigt, in die Gott uns mit in seine Herrschaft, in denen Gott uns mit uns Herrschaft teilen will. Und es ist gut, dass man weiß, wie groß, wie weit ist es. Und wie gesagt, jeder von uns steht woanders. Und ich möchte jetzt eine Pause machen, indem ihr den Heiligen Geist erstmal für euch einladet und ihn fragt, ja, wo stehe ich denn im Moment? Wie ist es denn eigentlich in meinem Leben? Was willst du denn jetzt von mir? Wo bin ich in der Trainingsstufe des Regierens? Was soll ich lernen? Und vielleicht auch, was sollte ich jetzt mal ablegen und bekennen? Wo habe ich mich geweigert zu lernen? Und wir wollen das in zwei Schritten machen, dass wir machen erstmal Stille, dass ihr vom Herrn wirklich empfangen könnt. Und dann, ich denke, die Stille sollte ruhig 5 Minuten sein, damit ihr wirklich zu einer Ruhe kommt und zum Aufschreiben. Und dann werde ich diese Stille nochmal beenden und dann werden wir eine Zeit nehmen, wo ihr miteinander nochmal so 5 Minuten beten könnt, um das vor Gott festzumachen, was euch wichtig geworden ist. Ist das gut so für euch? Und wer das nicht mit dem anderen machen will, mit dem, der neben ihm sitzt, der sagt dem anderen, nee, du, ich brauche noch Zeit für mich. Ja? So, jetzt machen wir erstmal 5 Minuten Stille, in der ihr eure Sachen beendet.